Bist du bereit für dich, für uns in Gemeinsamkeit? Mal leise, mal laut, mal voller Mut. So wie du bist, bist du genug. Das Leben will echt gelebt sein, mit all seinen Farben tauch hinein. Mit Herz und Gefühl, mit Freude und Kraft, weil Glück das ist, was du draus machst.
Ich sage herzlich willkommen im Glückspodcast Lebenswert. Lieber Felix, schön, dass du heute Abend hier zugeschaltet bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für deine Einladung an diesem schönen Abend. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch jetzt.
Ich mich auch. Und ich darf schon mal vorwegnehmen, unter dem Namen Felix warst du mir ja nicht so geläufig, weil du ja in Social Media eine richtig tolle Präsenz hast. Papa ohne Plan ist da so dein Nickname oder wie sagt man?
Genau, ja, mein Nickname, mein alter Ego, ich weiß nicht ganz genau, das, was so prägend war. Genau, das ist Papa ohne Plan.
Super. Von wo bist denn du uns zugeschaltet?
Ich wohne in einer kleinen Stadt am Rande des Ruhrgebiets im schönen Herdecke.
Ah, super. Also per Luftlinie ganz schön weit weg, weil ich sitze hier in
Fall.
Tirol. Freue mich auf alle Fälle, dass es dieses Medium gibt, dass wir uns heute zu ganz spannenden Themen unterhalten dürfen. Magst du uns zum Start so ein bisschen in deinen Weg mitnehmen, wer du bist, was dich ausmacht? Und dann, glaube ich, werden wir dem großen Thema oder was uns so beschäftigen wird heute, die Rolle der Vaterschaft, ein bisschen näher kommen und ganz, ganz viel Inspiration von dir bekommen.
Ja, hoffentlich. Ja, ich kann mal versuchen, eine kleine Zusammenfassung zu geben. Also mein Name ist Felix Schenk, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Sophia. Wir haben zwei Söhne, die sind 6 und 8 Jahre alt und wie gesagt, wir leben am Rande des Ruhrgebiets, kleines Städtchen, alles sehr nah beieinander. Die Oma wohnt direkt 2 Häuser weiter, also meine Mama wohnt direkt 2 Häuser weiter. Die ist quasi im erweiterten Familiensystem mit drin. Und ich habe mich, als ich Papa geworden bin, so auf eine Suche begeben zum Thema Vaterschaft und wie man das halt heute oder auch damals schon so gemacht hat, habe ich auch meine Fühler so ein bisschen in die sozialen Medien ausgestreckt und habe gemerkt, es gibt halt unendlich viele Mama-Bloggerinnen, aber es gab da irgendwie kein männliches Pendant zu und ich habe gesucht und habe dann irgendwie so aus der Not heraus selber gesagt, okay, dann muss ich das wohl selber irgendwie definieren und nehme jetzt einfach Leute mit auf meinen Weg auf der Suche nach dem Papa in mir. Und dieses Papa ohne Plan ist ja so ein bisschen in meiner Biografie begründet. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Mein Vater war nicht anwesend, hat keine große Rolle in meinem Leben gespielt, nur phasenhaft. Und ich habe immer so ein bisschen gesagt, mir fehlt so die Blaupause für Vaterschaft. Und genau, also viele Leute, also wir machen das ja alle zum ersten Mal im irgendwann dieses Elternding, das ist gar nicht die Frage. Aber ich glaube, wenn man aus einer gesunden, nenne ich es jetzt einfach mal, Familie kommt mit Vater und Mutter, dann hat man zumindest so einen groben Leitfaden oder eine rote Linie oder kann sich an irgendwas orientieren. Und für mich war immer einfach nur klar, okay, ich will es auf jeden Fall 100% anders machen. Wobei man dann sagen muss, einfach nur anwesend sein würde schon 100% anders sein. Aber auch darüber hinaus habe ich halt versucht, irgendwie einen Weg zu einer Vaterschaft zu finden, wie sie mir liegt und wie sie auch gleichberechtigt gedacht sein kann und wie sie ein bisschen moderner ist und weg von so alten, tradierten Rollenbildern. Genau, das ist mein Weg.
Wow, super. Und du hast das sehr gut gemacht mit dem Vaterbloggen, weil also für mich ist es wahnsinnig inspirierend, als Mama und als Frau die andere Perspektive, also zumindest von deiner Seite, so deine Wahrnehmung und die Blickwinkel kennenzulernen. Und du sprichst ja ganz viele Themen an, die, glaube ich, auch noch nicht so ganz offen in unserer Gesellschaft und Kultur sind. Und in das alles möchte ich heute gerne mit dir etwas eintauchen. Ne? Zu Beginn aber jetzt, du hast ja ein Buch geschrieben, hat die Mutti heute frei. Genau. Magst du uns da mal mitnehmen, wie du da dazugekommen bist? Also was hat dich inspiriert? Deine eigene Geschichte oder auch mit Freunden oder unsere Gesellschaft? Wie war das?
Ja, das, also die... Eigentlich könnte man fast so ein bisschen sagen wie die Jungfrau zum Kind. Tatsächlich ist der Verlag damals auf mich zugekommen. Die kannten meine Instagram-Seite und haben quasi einzelne Postings gelesen und haben darin ein Potenzial gesehen, das ein bisschen auszuweiten. Und es ist ja schon häufig so, dass hinter diesen kleinen Beiträgen und Geschichten einfach irgendwie immer ein größeres Politikum dahinter steht. Ne? Wenn es jetzt um Elternzeit geht, um gleichberechtigte Elternschaft, darum, dass wir Väter Wickeltische auf den Herrenklos brauchen. Dahinter steckt ja dann irgendwie zum Beispiel dieses, okay, aber warum ist da überhaupt kein Wickeltisch, weil diese Rolle der Frau zugeschrieben wird? Warum ist das so? Ne? Wo ist da die gesellschaftliche Veränderung, die wir brauchen? Und ich habe einfach gemerkt, so da ist ganz viel Geschichte in dem drin, was ich irgendwie erlebe. Und ich habe das immer in diesen kleinen Postings als Anekdoten geschrieben, damals ja noch. Und ja, dann hat sich irgendwie der Weg so gebahnt, dass wir ein Buch auf den Weg gebracht haben, der Martin Kulig und ich zusammen. Und tatsächlich ist dieses Buch entstanden in dem Jahr Elternzeit, das ich dann genommen habe. Ich bin damals als Vollzeitkraft im Kindergarten gewesen, habe eine Gruppenleitung gemacht und hatte ganz große Schwierigkeiten, meinen Job mit der Familie und mit meinem Familienbild zu vereinbaren. Und dann ist unser großer Sohn ein Jahr von der Schule zurückgestellt worden. Und da war das erst ein Riesendrama. Und dann haben wir aber aus der Not eine Tugend gemacht und haben gesagt, ja, okay, komm, dann hauen wir jetzt in den Sack und wir nutzen das letzte schulfreie Jahr und machen eine große Reise im Wohnmobil einmal quer durch Europa. Und genau in dieser Zeit, wirklich über die Grenzen von 10 Ländern hinweg, ist dieses Buch entstanden. Also ich habe jeden Abend mit Martin zusammen korrespondiert und wir haben Texte geschrieben, ihm geschickt, er hat die Korrektur gelesen, hat die ein bisschen lektoriert, hat gesagt, okay, da musst du nochmal reingehen und so. Und irgendwie wurde es immer mehr und dann haben wir es irgendwie gegliedert und jetzt liegt hier so ein fertiges Buch. Das ist manchmal noch ganz unrealistisch.
Mega. Ja, vor allem ja. Auch ein anderes Setting, oder? Und auf dieser Reise so ganz anderes Gefühl oder Dinge dazu, oder? Was zu schreiben, ja, außerhalb des Alltags, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, hier zu Hause vorm leeren Blatt hätte ich das so nicht geschafft. Also viele Themen sind natürlich irgendwie, sage ich mal, angelehnt an Postings. Ne? Also wenn man da jetzt so eine Rückwärtssuche macht, dann findet man zum Beispiel irgendwo einen Post, wo man sagt, so, okay, der Grundgedanke von dem Kapitel oder von dem Absatz steckt zum Beispiel in dem und dem Post, aber da steckt halt auch oft noch viel mehr dahinter, wo man einfach noch mehr in die Tiefe gehen kann. Und wo ich dann auch beim Schreiben gemerkt habe, okay, so diese Zeichenbegrenzung bei Instagram ist schon irgendwie auch so eine Bremse, Dinge mal so auszuformulieren, wie man sie vielleicht wirklich sagen möchte. Das hat sich natürlich mittlerweile mit Reels und so alles geändert, aber so die Kernbotschaften in den einzelnen Kapiteln liegen ganz häufig so grundlegenden Gedanken zugrunde, mit denen ich mich auch konfrontiert gesehen habe in meinem Vatersein und Vaterwerden.
Darauf möchte ich jetzt auch ein bisschen eingehen mit dir, also dieser Weg zur eigenen Vaterrolle. Vorher habe ich noch eine Frage mitgebracht, und zwar, was bedeutet für dich persönlich das Bild eines authentischen Vaters und wie hat sich das Bild im Laufe deines Lebens vielleicht auch verändert oder geändert?
Also ich hatte als einzige Vater-Vorbildfigur lange Zeit halt nur meinen eigenen Vater, so wie er halt präsent war, episodenhaft, dann über viele Jahre gar nicht, dann über einige Jahre im regelmäßigen, aber nicht sehr schmerzfreien Kontakt. Und ansonsten gab es vielleicht maximal noch meinen Onkel, den ich als sehr karriereorientierten, gestandenen Mann erlebt habe, wo ich auch irgendwie eine Zeit lang dachte so, okay, dann ist das vielleicht der Weg, so, ne, so dieses Karriere-Ding. Und da wurde ein sehr klassisches Familienbild gelebt in der Familie. Aber ich habe so irgendwie gemerkt einfach, das ist nicht mein Ideal und irgendwie hat sich das für mich so ins genaue Gegenteil gekehrt. Also diese Abwesenheit und dieses Nicht-Dasein und sich nicht kümmern und auch nicht teilhaben an diesen Meilensteinen, die wir als Eltern mit unseren Kindern erleben. Ich weiß halt heute noch, wie der Kleine seine ersten Schritte gemacht hat oder wie ich das Fahrrad dann irgendwann losgelassen habe beim Fahren oder die Einschulung und all solche Dinge. Und wenn ich dann so in meine Biografie zurückgucke, fehlen da ganz viele Kernerinnerungen einfach, ne? Deswegen habe ich quasi, glaube ich, mein Idealbild von Vaterschaft irgendwie selbst definiert und während ich es gesucht habe, Stück für Stück gefunden und finde es auch heute manchmal noch. Also ich würde natürlich heute auch Sachen anders machen als damals, keine Frage. Aber der Grundsatz oder die grundsätzliche Annahme von ich bin da, ich bin ansprechbar und ich bin wahrhaftig da und nehme mir auch Zeit und zum Beispiel so wie heute jetzt, ne? Ich habe dich gebeten, irgendwie können wir eine halbe Stunde Puffer einbauen, ich muss die Jungs noch ins Bett bringen. So, das gehört für mich dazu. Das sind so ganz kleine Dinge irgendwie und das geht nicht darum, irgendwie Applaus zu bekommen, sondern einfach zu wissen, habe ich das auf dem Schirm, kriege ich das alles hintereinander und wo ist meine Priorität? Und das, finde ich, macht Vaterschaft aus. Und das versuche ich mit Leben zu füllen und das gelingt mir an manchen Tagen sehr gut, an manchen Tagen gut und an anderen Tagen gar nicht. Und das ist alles okay und cool und es gehört zum Weg dazu. Ja, und irgendwo dazwischen oder außerhalb ist mein Idealbild von Vaterschaft, würde ich sagen.
Ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, wir machen das ja zum ersten Mal, weil ich ja auch Mama bin von zwei Kindern und auch mit meinem Partner oft rede. Und es manchmal auch ja so die eine oder andere Differenz gibt und Okay. Wir uns dann aber sagen, wir atmen mal tief durch, denn wir machen das beide ja zum ersten Mal. Also keiner hat jetzt einen richtig guten Vorspieler, wo er weiß, genau da, nach dem orientieren wir uns. Und es hat sich ja auch ganz viel verändert in dem, wo wir Kinder waren, also auch gesellschaftlich und so weiter, sodass das immer neu erlebt werden darf, gell? Und wie stehst du so ein bisschen zum Thema Konflikte, äußere Herausforderungen oder auch innerliche, die dich auf deinem Weg besonders geprägt haben, so als Vater auch mit den Kindern? Vielleicht auch so Hinterfragungen oder Beispiele, wo du sagst, das habe ich mir vielleicht anders vorgenommen oder das triggert, hat mich von damals ein bisschen getriggert oder was und da habe ich so ein bisschen Konflikt, den ich ausgetragen habe oder hatte. Oder gibt es da eher wenig bei dir?
Also wenn ich jetzt, meinst du in Bezug darauf, wie ich Vaterschaft erlebt habe und wie ich sie jetzt mache oder meinst
genau,
du,
genau.
Okay, ja, also ich habe, wie gesagt, das waren nur ganz wenige Fragmente, die ich so wahrgenommen habe aus der kindlichen Rolle, wie Vaterschaft zu funktionieren hat. Und da war mir halt relativ schnell klar, auch durch das gesellschaftliche Bild, was ich sonst von Vaterschaft hatte, was ich so im Kindergarten kennengelernt habe zum Beispiel, wenn dann ne, die anderen ihren Papa mitgebracht haben oder der die abgeholt hat vom Kindergarten, die anderen Kids, da hatte ich schon ein anderes Bild und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das bei mir was anderes ist oder was Besonderes ist. Und so, ne, ich bin 88er Baujahr, das heißt so 90er Kind. Das war auch einfach noch so eine andere Zeit, wo man dann zum Beispiel meiner Mutter auch so dieses, ah ja, die Alleinerziehende und ne, ah, das ist ein Schwieriger und so. Und ach, da merkt man aber, da fehlt der Vater. Also solche Sprüche habe ich schon gehört, auch in der Schule noch. Und da hat sich mein Verhalten zu einfach im Laufe der Jahre, glaube ich, extrem verändert, weil ich einfach gelassener geworden bin. Also ich kann mich erinnern, dass ich einen Lehrer hatte, mit dem ich heute übrigens sehr gut klarkomme, der mir damals irgendwie an den Kopf geworfen hat, irgendwie man wird merken, dass mir ein Vater in der Erziehung fehlt und deswegen würde ich nicht spuren oder sowas. Ne? Dem bin ich dann aufs Dach gestiegen, dem habe ich mein Matheheft um die Ohren geworfen und habe den Klassenraum verlassen, sturmartig. Wenn mir heute jemand sowas sagt, kann ich da natürlich ganz anders drauf reagieren, weil ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, dass er nicht da war. Ne? Also da habe ich gar kein oder da gibt's gar kein Vertun dran. So, ich bin verantwortlich für das, was ich meinen Kindern entgegenbringe, aber ich kann nichts dafür, wie es bei mir gelaufen ist. Und das ist immer so ein bisschen, ich habe früher immer gerne dieses Bild von so einem Damoklesschwert benutzt. Ich hatte eine ganze Zeit lang so die Annahme, dass das auch über mir schwebt und dass das so das Einzige ist, was mich ausmacht, ist so dieses Vaterschaftsding und was für ein Ehepartner bin ich, was für ein Mann bin ich und was für ein Vater bin ich. Und tatsächlich erst so die letzten ein, zwei Jahre so durch Therapie und durch Gespräche mit Menschen, die wirklich schon irgendwie, ich würde jetzt mal förmlich sagen, ein bisschen weiter im Leben sind oder solche Krisen schon bewältigt haben, habe ich so gemerkt, okay, das ist gar nicht so. Und ich meine, selbst wenn dieses Schwert da existiert und das bei mir auch scheitern könnte, so dass die Ehe auseinandergeht oder was auch immer, das kann ja immer passieren, auch wenn wir natürlich ganz weit weg davon sind, dann ist das trotzdem nicht das Ende von allem. Ne? So, es gibt noch viele andere Dinge, die mich ausmachen, die mich zu einem guten Menschen machen und ich kann mich nicht nur daran messen, was für ein Vater ich bin, sondern es gibt ganz viele andere Werte, die so irgendwie mich und meinen Selbstwert definieren. Und das habe ich einfach im Laufe der Zeit gelernt. Und das ist kein einfaches Learning. Ich glaube, gerade mit so einer Biografie ist das nicht immer einfach, das zu differenzieren und sich selber auch so ein Stück zurückzunehmen und mal zu gucken, okay, wo stehe ich eigentlich und was mache ich eigentlich alles schon? Aber ansonsten, also die Momente, wo ich heute in Konflikt mit meiner Vaterrolle gerate, sind die, wo ich dann an vielleicht so einem selbstgesetzten Ziel scheitere, wo ich denke so, okay, Situation XY, Abendbrotstisch, alle sitzen zusammen, wir haben ein schönes harmonisches Abendbrot. Ja, Felix, das ist deine Fantasie. Das ist nicht das die sagt, Realität.
Jungs wollen
sich nochmal irgendwie austoben und haben andere Vorstellungen zum Thema Essen und denen sind da andere Dinge wichtig. Von daher scheitere ich dann manchmal so ein bisschen an meinem eigenen Anspruch, das zum Beispiel in Ruhe zu begleiten. Dann werde ich laut und dann entschuldige ich mich und sage, scheiße, tut mir leid, ich wollte nicht laut werden. Und also ne, das gehört so alles dazu, aber das sind so die Momente, wo ich dann, glaube ich, heute sage, das sind so meine Konflikte mit der Rolle. Das ist so das, was heute noch an Konflikten da ist.
Wahnsinnig spannend, weil vor allem würde ich nochmal gerne so ein bisschen drauf eingehen, jetzt dann auch auf das Gesellschaftliche, aber würdest du jetzt bei dir sagen, auch die Hinterfragungen, die du immer hattest oder wo du gesagt hast, so dieses, ich habe so ein bisschen Perfektion, so der, was du gesagt hast, du wolltest oder hast einen hohen Anspruch an dich gehabt. Kam der jetzt von dir aus oder deinen eigenen Erfahrungen sehr viel oder auch gesellschaftliche Erwartungen oder Druck von außen, wo du sagen würdest, wow, da ist in der heutigen Zeit schon ganz schön viel. Oder wie würdest du das für dich beschreiben?
Also ich glaube, wenn man jetzt von außen drauf guckt, also ich glaube, ich lebe da in so einer kleinen heilen Blase, weil die Menschen in meinem Umfeld, die Eltern sind, die leben ihre Elternschaft fast alle so, wie wir das tun, also relativ gleichberechtigt, sehr modern mit dem, was man heute aktive Vaterschaft nennt oder was man darunter versteht. Und ich hatte eher so ein gegenteiliges Momentum. Das ist ja auch zum Beispiel die Anekdote, wie es zum Buchtitel gekommen ist, ne? Also so, ich gehe alleine mit zwei Kindern in den Drogeriemarkt und die Kinder werden angesprochen. Oh, das ist aber schön, dass der Papa mit euch unterwegs ist. Hat die Mutti heute frei? Nee, ich habe frei und deswegen gehe ich mit meinen Kindern und nutze meine freie Zeit, weil ich will ja hier der beste Papa sein. Hallo? So, also das war eher andersrum. Ich finde, also das heutige gesellschaftliche Bild von Vaterschaft ist ja tatsächlich noch sehr tradiert eigentlich und wir sind ja immer noch eher in so einem, oder der gesellschaftliche Standard ist ja eher noch so, dass der Vater der Ernährer der Familie ist. Das bin ich jetzt, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, trotzdem auch, aber durch die Art und Weise, wie ich arbeite, mit Schichten in der Wohngruppe, habe ich halt auch unter der Woche einfach ganze Tage frei und habe meine Schichten liegen so, dass ich morgens immer zur Schule bringen kann, es sei denn, ich komme halt gerade aus der Nachtbereitschaft, dann natürlich nicht, aber also auch da einfach zu schauen, wie kann ich meine Arbeit so gestalten, da habe ich, finde ich, also ich glaube, da ist das gesellschaftliche Bild eher ein bisschen rückschrittiger und wir als Familie vielleicht, weiß ich nicht, was manche Menschen woke oder modern schimpfen würden oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist unser Weg, den haben wir so entschieden und ich glaube, also diesen gesellschaftlichen Druck, den gibt es, glaube ich. Und ich glaube, den muss aber auch jede Familie einfach für sich selber spüren und gucken, wie kann sie individuell für sich damit umgehen. Nur weil ich so ein Buch geschrieben habe und weil ich das jetzt quasi so mache, wie wir das machen, heißt es ja nicht, dass es der einzig richtige Weg ist. So, es gibt mit Sicherheit auch die Familien, wo ein ganz klassisches Rollenbild gefahren wird und wo aber auch wirklich und wahrhaftig alle damit einverstanden sind. Und dann ist mir das ja auch egal, das geht mich ja gar nichts an. Ich versuche ja auch nicht zu belehren irgendwie und habe hier jetzt die Papa-Bibel und ich bin hier der große Papa-Papst und stehe auf der Kanzel und sage euch jetzt hier, wie ihr eure Elternschaft zu handhaben habt und nur noch Teilzeitarbeit und bitte so und so viel Stunden Sorgearbeit, sondern ich versuche halt einfach nur dahingehend die Leute mitzunehmen, wie es für uns geklappt hat und scheinbar gibt's Gott sei Dank immer mehr Leute, die sagen, okay, das scheint auch ein Weg zu sein, wir wollen uns auch die Zeit nehmen, das so zu machen und ja.
Ja, wahnsinnig, weil vor allem du auch diese offene Haltung hast und diese Fragen auch mit der Community teilst, an das Leben so stellst. Also eben nicht ich auch dieses Bild von Social Media von dir hätte, dass du so dieser Oberpapst, sondern überhaupt nicht, sondern du nimmst eben die Menschen so richtig schön mit, dass sie selbst in die Reflexion gehen können und auch gucken, wie steht man dazu, welchen Weg will man selber mit der Familie eben gehen. Und das finde ich einfach richtig bemerkenswert. Auch du hast es vorhin in den Mund genommen, das Wort Therapie. Das nimmt man meistens in den Mund, wenn es dritte Menschen angeht oder in einem anderen Kontext. Aber dass man jetzt so direkt sagt, ich habe das oder erlebe das und das bringt mich weiter oder hilft mir oder meiner Familie, das ist schon ein gutes Vorbild, finde ich. Also
Dankeschön.
Du darfst jetzt schmunzeln. Aber
nee, also ich sehe das auch noch. Das ist leider Gottes immer noch sehr stark tabuisiert bei uns. Es gab ja vor einiger Zeit, als der Alexander Woltzahn, Kurt Krömer, heißt ja Alexander Woltzahn mit richtigem Namen, als der sein Buch rausgebracht hat, gab es ja diese Schee-Krömer-Sendung, wo er zusammen mit dem Oh Gott, ich komme nicht auf seinen Namen. Verdammt nochmal.
Ach, und ich jetzt auch nicht, aber mit der Münze.
Sträter. So, wo die zusammen da saßen und also es gibt das, ne, dass sich Menschen so im öffentlichen Raum, auch bekannte Menschen irgendwie so begegnen. Aber für mich war einfach irgendwann klar, ich bin halt zu einem großen Teil in einer Phase meines Lebens auf eine gewisse Art und Weise behandelt worden von Menschen, die nicht okay war. Das hat lange gedauert, das zu verstehen, weil das natürlich auch Mechanismen auslöst und Glaubenssätze in einem verankert. Und wenn man dann nicht weiß, dass das nicht okay ist und das so als Gott gegeben hinnimmt, dann verinnerlicht man diese Dinge. Und ich habe erst sehr spät, nämlich kurz vor der Reise, mein Erstgespräch gehabt damals. Und der Therapeut, der mich damals da betreut hat in dem Erstgespräch, der hat gesagt, gut, das klingt alles sehr einleuchtend, was Sie da erzählen. Der hat auch in dieser ersten Sitzung, wo man so alles erzählt, an zwei, drei Stellen ordentlich mit den Ohren geschlackert tatsächlich und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt zwei Optionen, entweder Tagesklinik sofort oder Sie machen jetzt Ihre Reise und nehmen mal Abstand zu allem, was Sie gerade so stresst und kommen mal wirklich zu sich. Und als der dann gesagt hat, so Tagesklinik, dachte ich so, ja, okay, krass, übertreib's nicht, ne? Und trotzdem gab's Momente, wo ich so dachte, ja, hätte ich auch auf jeden Fall gut gebrauchen können. So, wir sind dann auf die Reise gegangen, ich war dann auf der Warteliste, hab mich irgendwie über Wasser gehalten, aber ich habe über 35 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass ich das nicht alleine schaffe. Und ich glaube, je weniger tabuisierend man damit umgeht, dass es okay ist, nicht okay zu sein und dass man als Mann nach Hilfe fragen kann und dass man als Mann weint und seine Gefühle ruhig nach außen kehrt, desto mehr Leute kann es irgendwie abholen und vielleicht im richtigen Moment treffen, damit sie eben nicht so lange brauchen. Weil ich hätte mich gefreut, wenn jemand da gewesen wäre, den ich als Role Model gesehen hätte, der gesagt hätte, ey, weißt du was, ganz ehrlich, mir geht's nicht gut und ich schaffe das alles nicht alleine, deswegen gehe ich einmal die Woche zur Therapie und das hilft mir, alles so zu sortieren. Und das mache ich jetzt seit fast 2 Jahren und jetzt geht's langsam aufs Ende zu und ich bin an einem ganz anderen Punkt und stehe ganz woanders, als ich vor 2 Jahren war. Also es hat mich nur nach vorne gebracht. Es ist natürlich Arbeit, es ist nicht immer nur schöne Arbeit. Es gibt ja auch diese berühmte Schattenarbeit. Da sind viele Tränen geflossen, aber am Ende hat es mir echt gut getan und tut mir immer noch gut. Ich zähle da sehr von.
Wow, also für mich ganz spannend zu hören, weil eben ich auch Kurt Krömer und diese Sendung noch im Kopf habe und da so auch dieses erste Mal für mich, dass jemand da ganz offensichtlich gesprochen hat über sowas und so im Umfeld, dass es wirklich so ein Tabu, vor allem bei Männern oder dieser Männerrolle, dieser Vaterschaft mit ist, obwohl ich sehr, sehr viele dann wiederum auch kenne, die schon, wenn man dann ins Gespräch kommt, sagen, boah, ich bin an meiner Grenze, Arbeit, die ganzen Rollen, die es zu erfüllen gibt, diese ganzen Themen, diese ganzen emotionalen Herausforderungen, auch was Familie so mit sich bringt, gell? Und da einfach offen damit umzugehen, finde ich, ja, ein wahnsinnig tolles auch Role Model eben da für andere. Hast du eine Idee, was wir gesellschaftlich auch zu diesem authentischen Vater werden, also zu dieser Wahrnehmung auch beitragen können oder auch als Frauen? Weil natürlich, man versucht auch offen darüber zu sprechen und jeder hat aber so sein Päckchen eben auch aus der Vergangenheit mit so trägt damit. Du hast 35 Jahre gebraucht, um dich darauf einzulassen. Also es hat, glaube ich, auch jeder so seine Schnelligkeit oder seinen Weg. Aber gibt es irgendwas, wo du denkst, das könnten wir gemeinsam fördern, um da offener zu sein?
Also gar nicht jetzt nur explizit auf das Thema Vaterschaft, sondern so auf das Thema mentale Gesundheit, würde ich sagen, einfach Enttabuisierung. Offener darüber sprechen, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und ich finde, das kann ich mittlerweile sehr gut und auch super offen. Ich habe das heute gemacht. Ich habe heute eine Sitzung gehabt mit Menschen, wo ich nur zwei Leute aus der Runde kannte. Und witzigerweise hat irgendwer seine Diagnose gedroppt. Wir haben so eine Vorstellungsrunde gemacht. Und da ging es dann darum, by the way, ich habe noch ADHS. Und dann war das immer so dieser Running Gag bei jeder nächsten Positionsfrage. Und hast du übrigens auch eine Diagnose? Und dann war ich dran und habe gesagt, ja, ich bin Felix und ich habe so und so, dies und das, ich arbeite hier und da, mache das und das, bin in der und der Gruppe. Ach so, ja genau, und Diagnosen, genau, ich habe als Kind eine ADHS-Diagnose bekommen und als Erwachsener eine Depressionsdiagnose, aber da gehe ich gerade mit um, alles super, danke der Nachfrage. Und es war so. Ne? Also irgendwie, da waren so zwei, drei offene Münder, wo ich mir dann so denke, ja, wenn wir da nicht mit rauskommen, entsteht auch ein falsches Bild davon, weil jeder, der sich mit sowas wie einer Depression schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es so viele verschiedene Gesichter haben kann und es ist halt nicht nur dieses irgendwie zurückgezogene, weinende im Bett, dieses melancholische, das antriebslose, das Gefühl zu haben, geschlafen zu haben, aufzustehen und keine Kraft für nichts zu haben. Es gibt diese Tage, aber das ist nicht jeden Tag so und also was das angeht, diesen Teil mentale Gesundheit, würde ich sagen, aufbrechen, enttabuisieren. Und wenn ich darüber nachdenke, wie wir die modernere Elternrolle gesellschaftlich ein bisschen besser fördern könnten, dann finde ich, dürfte uns allen ein bisschen besser dieser Ritt auf dieser Messerschneide gelingen, weil ich kriege natürlich in manchen Momenten so dieses, ach, das ist ja toll, dass der Papa das mit euch macht. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand einer Mutter, die mit zwei Kindern im DM war, gesagt hat, ach, ich finde das aber toll, dass sie mit beiden Kindern einkaufen. Weil das ist wieder so ein, ne, das ist wieder so ein, ach, guck mal da. Und das ist ja gar nicht das, wo ich hin will und wo aktive Vaterschaft hingehen sollte. Das sollte, also das steht auch so im Buch und ich finde diesen Satz so wichtig. Wir können ja nicht ernsthaft Applaus für irgendwas erwarten, was Frauen milliardenfach seit Hunderten von Jahren weltweit jeden Tag tun. Das ist ja Bullshit. Dafür müssen wir uns nicht feiern lassen. Wir können da zuhören. Wir können von Schlachten, die Frauen schon geschlagen haben, vieles lernen, wenn wir denen richtig zuhören und versuchen dann irgendwie einen eigenen Weg zu gehen hin zu einer profeministischen Sichtweise auf Elternschaft und können gucken, okay, warum, was bedeutet das Sorgearbeit? Und dann müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und müssen irgendwie Räume schaffen, wo auch über dieses Thema geredet werden kann. Und da müssen wir ganz unten anfangen und das bis nach ganz hinten durchziehen. Wenn ich meinen Kindern vorlebe, dass es richtig und wichtig ist, deren Arzttermine im Kopf zu haben, deren zu wissen, wo deren U-Heft liegt, die zu Arztterminen auch zu begleiten und da zu sein und wirklich Sorgearbeit zu leisten und mich um die aktiv zu kümmern, dann werden die das hoffentlich verinnerlichen und irgendwann, wenn sie 20 sind, sagen, ey Papa, du hast das relativ gerade gemacht, wir haben eine gute Idee davon, wie man sich so als Mensch und auch als Mann vielleicht hoffentlich toi 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 durch die Welt bewegt und im Umkehrschluss braucht's Räume für Menschen, die noch auf der Suche sind, so wie ich's war, dass man sich vielleicht begegnet, entweder im sozialen Medium, auf einer Lesung, auf irgendwelchen Fachtagungen, wo sich ausgetauscht werden kann. Und ich finde immer, das ist so eine Sache, was viele Leute ja anders sehen. Das Private ist sehr wohl politisch und hinter vielem, was wir für uns vermeintlich privat machen, steckt was sehr Politisches. Und wenn wir wenn wir eine modernere Sicht auf Familie wollen, bedeutet das auch, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssten, rein theoretisch für Bildung und Investitionen in Kitas und so weiter und so fort, ne, in soziale Arbeit und so. Und das sind so existenzielle Bausteine, die wir, glaube ich, alle zu einem großen, schönen Konstrukt zusammenbauen könnten. Und jeder leistet da so ein bisschen irgendwie seinen Teil, glaube ich. Und ja, mein Teil ist, glaube ich, irgendwie dabei, zu versuchen, das so gut es geht in den öffentlichen Raum zu tragen und mich auch einem Diskurs zu stellen, wenn er aufgeht, und zu sagen, ja, aber weißt du, wir machen das so, wenn du das anders machst, oder dann ist es fein, und wir können ja gerne mal drüber reden und vielleicht finden wir einen Konsens, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So.
Ja, ich bin da voll und ganz bei dir, und vor allem, was so diese Vorbildfunktion, und ich würde es beschreiben auch als Generationsarbeit,
ja,
des Vorlebens, gell? Ja. Weil eben die Väter jetzt und auch mein Mann oder mit denen ich so in Kontakt bin, sagen, ich möchte so gerne, nur manchmal bin ich wieder in dieser Spirale und weiß nur das, was mir vorgelebt wurde einfach, ja. Und möchten da eben ausbrechen, ne? Und das braucht halt oft Zeit. Und ja, vor allem auch die Offenheit und diese Themen, Strategien und Sachen einfach auszutauschen, oder wie was funktionieren kann, ja, oder wie man Wege gehen könnte, und dann, um dann den eigenen auch irgendwie zu finden für sich selber.
Genau, und es braucht halt auch Raum für Verantwortung, ne? Also, und das ist nichts, also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt so hier Maternal Gatekeeping oder so, sondern wir können ja auf der einen Seite, gibt es ja Gott sei Dank immer mehr Bestrebungen, ne, Frauen in die Berufe zu fördern und zu sagen, so hier ab in die Schlüsselpositionen und so. Nur in dem tradierten Rollenbild tut sich dann ja eine Lücke auf, so, und die darf dann jetzt gerne auch besetzt werden. Aber das muss halt, und das ist immer so ein bisschen die Krux bei der Sache, das muss von innen kommen. Und wenn jemand so gar keinen Bock darauf hat, als Mann sein Gelerntes zu verlernen und sich zu entwickeln, dieses Unlearn and Evolve irgendwie mal anzustreben, weil er merkt so, okay, da gibt's eine Schieflage in mir, ich fühle mich gar nicht so wohl damit, dass ich hier jeden Tag 9-to-5 Büro mache und irgendwie eine 60-Stunden-Woche klopp und gar nicht mitkriege, wie meine Kinder groß werden. Ist natürlich ein extrem zugespitztes Beispiel, aber ich glaube...
Na, so zugespitzt ist es gar nicht. Es ist wirklich, ja, glaube ich, oftmals
ja, es
auch
gibt
noch
Studien,
die Realität. Und,
ja,
und dieser Ausbruch ist halt so schwierig, weil wir halt auch verschiedene Systeme haben, die darauf ausgelegt sind. Und ja, dass so ein Rattenschwanz hinten herzieht, in Anführungszeichen, was dann auch das Einkommen, den Lebensstandard und so weiter beeinträchtigt, eigentlich eher negativ, wenn man da ausbricht.
Absolut.
Wo viele dann halt sagen, okay, dann fahren wir es erstmal so weiter, weil wir für uns noch keine Lösungen so finden. Also ich sage das jetzt, weil wir auch im ständigen Erfinden sind von, ja, unserem Familienbild auch neu zu Hause, und zu gucken, wer könnte wo weniger Stunden machen oder wo kann man das irgendwie umschichten. Und
aber das
ist
schon
eine Herausforderung,
gute,
gell?
Das ist eine Riesenherausforderung, und das ist aber voll der gute Schritt, weil sobald man dann wirklich anfängt, zusammen da zu sitzen und das auch ernsthaft zu diskutieren, signalisiert das ja schon mal eine beidseitige Bereitschaft und ein gemeinsames Verständnis von, okay, es gibt irgendwie eine Schräglage und anders wäre es schöner, jetzt müssen wir nur gucken, wie packen wir es an. Und da sind natürlich die Arbeitgeber gefragt und da ist natürlich auch ein bisschen Mut gefragt. Und ich weiß aber auch, dass das nicht immer funktioniert. Ich weiß, dass nicht jeder Papa, der irgendwie vorher vollzeiterwerbstätig war, wo die Mutter aus der Elternzeit kommt und dann langsam wieder anfängt oder mit einer halben Stelle reingeht, sagen kann, ja, by the way, ich gehe jetzt auf 30. Weil das geht manchmal finanziell einfach nicht. Das ist völlig okay. Und deswegen sage ich auch immer, jeder muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden und muss sich im Rahmen von dem bewegen, was möglich ist. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, alleine dieses Nachjustieren und das Nachfragen und im Gespräch bleiben, zeigt ja, dass man da irgendwie auf einem Weg ist, eine Veränderung anzustreben. Und das ist immer der Anfang.
Das stimmt, ja. Danke, jetzt hast du mir auch wieder so einen Mutschwung rübergegeben. ich fand es jetzt richtig spannend, eben im Blick so in diese Gesellschaft zu werfen. Und ich höre raus, dass wir alle noch jede Menge dazu beitragen können, dieses Leben noch lebenswerter im Familienkontext zu gestalten. Und Ich möchte jetzt mit dir in unserem zweiten Teil, den ersten, glaube ich, der darf jetzt zum Reflektieren anregen, all unsere Zuhörer, was sie jetzt von dir auch mitbekommen haben, von deinem Weg, Inspiration, was du denkst und was deine Gedanken über unsere Gesellschaft und das Vaterbild sind. Und im zweiten Teil möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer graben, aber keine Angst, Felix. Es geht um persönliche Herausforderungen, es geht um Glücksmomente. Und da es ja ein Glückspodcast ist und Glück in ganz vielen Facetten zu finden ist, möchte ich mit dir so ein bisschen Tipps und Tricks, so ein Glückscheck, also Inspiration so mit nach Hause nehmen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anbieten. Und ja, vielleicht gibt's auch von dir noch so einen Blick in die Zukunft und Botschaften, die du uns mitteilen möchtest. Das ja. Alles im zweiten Teil. Und ich würde sagen, wir beide verabschieden jetzt erstmal, oder?
So machen wir das, alles klar. Ich danke dir erstmal voll für die schönen Fragen und würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder die andere da vielleicht für sich schon mal was raus mitnimmt aus unserem ersten Teil des Gesprächs und bin ganz gespannt auf den weiteren Verlauf unseres schönen Gesprächs. Danke dir.
Sehr gerne. Dann freuen wir uns auch und wir wünschen dir da draußen noch einen wunderbaren Tag, wunderbaren Abend, egal wo du bist, was du gerade machst und bis bald.
Bis bald, ciao.
Glück ist das, was du draus machst.